Man braucht gar nicht mehr viel sagen, hat Marlies vorhin gesagt. Das ist mitunter so. Ich sage jetzt trotzdem ein paar Dinge. Es wird sich aber immer um dasselbe drehen. Und wenn man abschweifen sollte, kann man ja vielleicht irgendwie wieder einhaken. Dafür ist zum Beispiel mitunter ja die Gliederung dann da, die ich an die Wand werfe. Und auch der Predigtext, dass man vielleicht wieder einhaken kann. Manchmal hat Gott einem vielleicht auch was zu sagen. Ich habe das schon erlebt, was jetzt gerade nicht vom Prediger gesagt wird. Nur so das als Einladung, sich einzulassen auf diese Botschaft. In einer Bank, in der Hauptgeschäftsstraße einer Großstadt, macht sich um 2 Uhr nachts jemand mit einem Schweißbrenner zu schaffen. Ein Mann vom Sicherheitsdienst beobachtet die Bewegung des Lichtes und benachrichtigt sofort den Geschäftsstellenleiter und die Polizei. Die treten dann alle zusammen vorsichtig in den Raum. Und dann raunt der Geschäftsstellenleiter den Anbrecher an: Was tun Sie hier? Der Dieb dreht sich um und will sich wehren, aber er guckt in lauter Pistolenläufe, die auf ihn gerichtet sind. Der Filialleiter ist richtig sauer. Plötzlich wechselt er die Stimme. Sie, armer Kerl, tun mir leid. Sie können gleich morgen bei mir anfangen als Hauptkassierer. Ich kann jemanden wie Sie mit so einem Riecher für Geld gut gebrauchen. Ja, man schmunzelt. Das gibt's ja wohl nicht. Nee, tatsächlich habe ich auch von exakt so einem Vorfall noch nie gehört, muss ich sagen. Aber mit dieser Geschichte kann man vergleichen, wie der lebendige Gott mit uns Menschen umgeht. Im heutigen Predigtext gibt uns der Missionar Paulus einen Einblick, wie Gott sein Leben verändert hat. Und er bezeichnet sein Erleben geradezu als typisch. Das gucken wir uns mal an. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17, lesen wir gemeinsam. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt, wörtlich in den Dienst, eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber, und jetzt kommt das Lied vorhin, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, wörtlich ein Wort aller Annahme wert. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, zu retten, wörtlich, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Wir gucken uns das genauer an, wie und wieso dieser Mann voller Dankbarkeit dafür ist, dass Gott ihn mit seiner Liebe verändert hat. Unser Thema heute, wie Gottes Liebe greifbar wird. Die Veränderung im Leben des Paulus hatte schon lange Zeit vorher begonnen, bevor er das hier schreibt. Ist sicherlich 20 Jahre her zu diesem Zeitpunkt. Und doch ist er bis auf diesen damaligen Tag erfüllt davon, was mit Jesus Christus in sein Leben gekommen ist. Und ich meine, wir können hier lernen, wie Gottes Liebe für uns und auch für andere Menschen erfahrbar wird. 3 Aspekte möchte ich dazu nennen. Erstens, von Gottes Erbarmen leben. Zweitens, als lebendiges Beispiel dienen. Drittens, den großartigen König ehren. Zuerst von Gottes Erbarmen leben. Hier ist ein Mensch völlig aus dem Häuschen. Der überschlägt sich, der schafft Wörter neu. Immer wieder bei Paulus zu beobachten. Wörter, die es im Griechischen gar nicht gab. Weil er sich überschlägt vor Dankbarkeit. Das ist das wesentliche Merkmal seines Lebens geworden, Gott dankbar zu sein. Und das, wo dieser Mann immer davon ausgegangen ist, dass ein gutes Leben der Erfolg seiner eigenen Bemühungen ist. Das hat er vorher fest geglaubt. Bis zu diesem Ereignis, von dem er spricht. Das ist übrigens sehr wesentlich für geistliches Leben, für Leben im Glauben, dass wir uns immer wieder daran erinnern und überall danach suchen, wem wir es verdanken. Paulus hat nun schon immer an Gott geglaubt. Es gibt ja auch heute viele Menschen, die im Glauben an Gott aufwachsen. Das, wie das immer so schön oder auch manchmal nicht schön gesagt wird, den Glauben mit der Muttermilch aufgesogen haben. Geht natürlich gar nicht. Aber er hat das früh kennengelernt. Und es war auch die treibende Kraft seines Lebens, sich an Gottes Lebensregeln zu halten und auch andere dazu zu bringen. Deshalb konnte er es auch nicht ertragen, dass da nun so eine Sekte rumlief, diese sogenannten Christen, und die behaupteten, Gott sei Mensch geworden und wäre für ihre Verfehlungen gestorben. Nun würde er ihnen ihre Schuld vergeben. Sowas geht nicht. Und das hätte Paulus auch nicht nötig. So Quatsch. Jeder muss für sich selbst gerade stehen. Das weiß man ja heute auch. Und deswegen hat er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln diese Leute bekämpft, die an diesen angeblichen Christus, Jesus, Paulus dreht das ja hier immer mit der Berufsbezeichnung von Jesus. Das ist ja nicht der Nachname. Jesus Christus als Christus nicht der Nachname, sondern es ist die Berufsbezeichnung von Jesus. Er ist der Christus, der Retter der Welt, der Messias. Die von dem weitererzählt haben, die an den glaubten, diesen angeblichen Retter der Welt, die hat er verfolgt, die hat er gejagt, die hat er ausfindig gemacht, hat sie zum Prozess übergeben und hat dabei geholfen, und zwar mit großer Freude, dass sie zum Tode verurteilt wurden. Und dann auch hingerichtet. Und dann begegnet ihm Jesus Christus persönlich. Alles hätte passieren dürfen. Nur nicht das. Da erst, aber da auch, begriff er, das stimmt ja wirklich. Der ist ja wirklich Gottes Sohn. Der ist ja wirklich nicht für seine eigene Schuld gestorben, sondern für die von uns Menschen. Für meine. Erst da wurde es klar. Das hat er sich nicht zurecht überlegt. Ah, was könnte mir denn helfen? Ich bin so ein schlechter Mensch. Nein, der war vollkommen überzeugt von sich. Aber als er entdeckt, dieser Christus ist wirklich für uns gestorben, merkt er, dann kann ja mit dir was nicht stimmen. Was ist gut? Dann stimmt ja nichts mit dir. Sein ganzes Lebensverständnis, sein Weltbild wird über den Haufen geworfen. Bis dahin hat er ja sein ganzes Leben lang versucht, ein Mensch zu sein, der Gottes Gebote so hält, dass Gott an ihm Freude hat. Und nun stellt er fest, dass das immer nur für ihn ein Weg war, sich selbst zu einem besseren Menschen machen zu wollen. Es ging ihm dabei eigentlich nie um Gott. Es ging ihm nur darum, selbst etwas von Gott zu haben. Der ist mein Handlanger und hilft mir, mich selbst zu verbessern. Man achte darauf, warum glaube ich eigentlich an Gott? Was soll das eigentlich? Was verspreche ich mir davon? Es hören viele deshalb mit dem Glauben auf, weil sie sich falsche Versprechen gemacht haben oder Falsches davon versprochen haben. Gott ist nicht dazu da, uns ein möglichst angenehmes Leben zu bereiten oder uns möglichst hochstehend zu machen als Menschen. Er wollte von Gott gesegnet werden, indem er tat, was Gott fordert. Aber eben, es ging ihm immer nur um sich selbst. Das ist ja so mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Wir meinen immer, das müsste man von außen sehen können. Das sieht man überhaupt nicht. Das sieht man keinem von uns an vielleicht. Das kann ganz harmlos kommen, wie bei Paulus. Das kann auch sehr gläubig wirken. Im Kern Es ist einfach nur die Auffassung, die Einstellung, die sich im ganzen Leben breit macht, die aber von außen nicht zu erkennen ist. Ich will nicht auf Gott angewiesen sein. Ich will das Leben selbst geschafft haben. Und das sollen bitte auch alle merken, wie gut ich das mache. Gott soll mir meine Wünsche erfüllen. Und er soll mir bitte nicht reinreden. Höchstens da, wo ich Dinge sowieso schon so sehe wie er. Da kann er gerne was zu sagen. Das sage ich auch allen, dass er das sagt. Widerspricht meine Auffassung, wie man sein Leben gestalten sollte, seiner, dann kann man ja auch drüber schweigen. Dann soll er sich bitte raushalten. Man kann auch mitarbeiten in Gottes Gemeinde, in der Kirche, wo auch immer. Das geht. Und macht es für sich selbst. Das funktioniert. Also mitunter ein ganzes Leben lang. Hervorragend geht das. Nur weil man etwas überzeugt tut, ist noch nicht deutlich oder ist noch nicht klar, dass man es mit der richtigen Überzeugung tut. Und als dann ihm der eigentlich doch gestorbene, nein, der wirklich gestorbene Christus lebendig begegnet und er merkt, er ist ja wirklich auferstanden von den Toten. Da begreift Paulus, dass er eben doch der Retter ist und dass es offensichtlich nötig war, dass Jesus für ihn stirbt. Deswegen müssen wir keinem erzählen, du bist ein schlechter Mensch und du solltest dich mal mit Jesus beschäftigen. Ja, da lachen ja hier die Leute sich kaputt mitunter, die wir treffen. Das wird in der Begegnung mit Christus klar und nur dort. Man gucke sich den mal an, tatsächlich. Paulus hat nun sich wirklich strebend bemüht, sich ordentlich zu benehmen, um sich damit letztlich Gott vom Leibe zu halten. Da muss er mir ja nicht so nahe kommen. Und entdeckt, kein Mensch bringt sich mit Gott in Einklang. Das macht Gott, indem er seinen Sohn für uns sterben lässt und indem er ihn von den Toten auferweckt. Der hat alles getragen, was uns von Gott trennt. Das beseitigen wir nicht selber. Mit keiner guten Tat machen wir ungeschehen, was alles schon verpasst worden ist oder schlecht gelaufen ist. Und darin erkennt Paulus jetzt seine Rettung. Echtes Leben und damit auch die nötige Veränderung des eigenen Herzens, dass wir uns mal nicht mehr um uns selber drehen, die gibt es nur, wenn wir ihm diese Liebe glauben. Paulus hätte ja solche Typen wie ihn vernichtet, dem Erdboden gleichgemacht. Erledigt, abserviert. Aber stattdessen zeigt Gott ihm, wie er ihn schon immer geliebt hat und ihn dazu gebraucht, jetzt auch diese Liebe auch anderen Menschen zu zeigen. Dass Gott ihm so ein Vertrauen schenkt, das lässt Paulus keine Ruhe. Das lässt ihn vor Begeisterung übersprudeln. Ich habe vor etwa einem halben Jahr so eine etwas amüsante Begegnung gehabt, die ja letztlich dann vielleicht gar nicht nur amüsant ist. Da kamen nach dem Fußballtraining zwei Jungs aus der Mannschaft zu mir und drucksten so ein bisschen rum, sie hätten mir mal was zu erzählen. Da hatte einer immer so während des Trainings so auf lästerhafte Art und Weise immer so Jesus Christus irgendwie gesagt, beim Vorbeilaufen und so. Und wir haben natürlich überhaupt nicht gewusst, was das soll. Und das hat sie auch gestört, drei Jungs waren sogar. Matthias, wir möchten mal mit dir reden. Und dann fragte ich, ja, was gibt's denn? Und als sie noch nicht so richtig rausrücken mit der Sprache, habe ich gefragt, hat euch denn jemand beleidigt? Oder einen anderen indirekt. Und dann sagten sie, ja, der hat immer so komische Sachen gesagt. War natürlich jetzt die Frage, wie geht man damit um? Da habe ich gesagt, na ja, es ist ja immerhin nichts gegen euch. Für mich hört sich das natürlich blöd an. Ihr wisst ja, dass Jesus mein bester Freund ist. Ja, deswegen haben wir auch gedacht, dass das nicht schön ist, dass er das so macht. Er hat ja dann doch jemanden beleidigt. Und dann habe ich ihnen erzählt, dass ich früher selbst Witze über Jesus gemacht habe. Die sind mir dann im Halse stecken geblieben, als ich entdeckt habe, dass es den ja wirklich gibt. Und wie froh bin ich, dass er immer nur gut mit uns umgeht und das auch aushält. Ich habe dann gesagt, ich überlege mir mal, ob und wie ich mit ihm spreche. Aber ich kann euch sagen, Jesus kann das ab und der wird schon mit ihm darüber sprechen. Ich weiß nicht, was sie da jetzt dann weiter gedacht haben, wir haben da nicht wieder drüber gesprochen. Aber es erinnerte mich eben an meine eigene Vergangenheit. die noch eine andere ist als die von Paulus. Ich habe immerhin keinen verfolgt, aber ich habe mich eben auch lustig gemacht über Jesus. Und es hat dann eben viel damit zu tun. Und Paulus schreibt, dass er ja mit seiner Gegenwehr gegen Christus im Irrtum war, weil er nicht geglaubt hat. An Gott hat er geglaubt, aber er hätte ihm immer noch nicht das Richtige geglaubt. Er hat nicht geglaubt, wie Gott uns Menschen begegnet. Und das will er jetzt nicht als Entschuldigung geltend machen. Das liest man in allen anderen Briefen. Sich selbst zu entschuldigen, war Paulus fern. Das kann man ja auch gar nicht als Mensch. Wie soll das gehen? Wir kriegen ja unsere Schuld nicht weg. Jeder muss dazu stehen, was er sich und anderen angetan hat. Das betont Paulus immer wieder. Diesem liebenden Gott nicht zu glauben, war für Paulus schlichtweg der größte Frevel, den man begehen kann in seinem Leben. Da muss man gar nichts getan haben. Diesem liebenden Gott nicht seine Liebe zu glauben, ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann oder nicht machen kann. Deshalb führt er das später auch in seinen Briefen aus, dass Christen nicht bei vollem Bewusstsein etwas gegen Gottes Gebote machen können und dann auch sagen, Gott vergibt mir ja nachher sowieso. Das hat mal ein Prediger gesagt, diesen Gott gibt es nicht, der das sowieso vergibt. So dass man im Voraus etwa was machen könnte. Paulus nimmt das in einem Brief auf. Es gibt ja Leute, die behaupten, ihr nehmt das Böse nur zum Deckmantel. Diese Gnade Gottes nur zum Deckmantel, damit ihr weiter schön fröhlich irgendwas Böses machen könnt. Damit würde er ja sagen, Vergebung kann man nicht einfach schnell einkassieren und dann weiterleben, als wäre nichts passiert. Dann ist die Liebe Gottes nicht in unser Herz eingedrungen. Gott will uns mit seiner Liebe verändern. Und ich kann nur empfehlen, dir Seelsorge zu suchen, wenn du merkst, dass das in deinem Leben hakt. Für Paulus ist die gnädige und vergebende Liebe Gottes nie eine Ausrede, sondern die Lebensgrundlage. Davon lebt er an jedem Tag, von morgens bis abends und auch nachts, wenn er schläft. Deshalb ist er in der damals bekannten Welt, in der ganzen damals bekannten Welt rumgereist und hat die Botschaft von diesem liebenden Gott verbreitet. Was ihm dazu immer als ein Anschauungsbeispiel diente, etwas Typisches sozusagen, wie Gott Menschen gewinnt, ist sein eigenes Leben. Das ist der zweite Aspekt, wie Gottes Liebe greifbar wird. Als lebendiges Beispiel dienen. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu retten. Vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Dieses Wort lohnt es sich allein schon zu betrachten, denn davon merken wir Menschen meistens nichts. Wir merken es, wenn wir uns mal die globale Situation angucken, dass hier irgendwas gerettet werden muss, aber noch nicht, um wen es geht. Es geht um Menschen, die Gott nicht den Ehrenplatz und die volle Verfügungsgewalt über das eigene Leben zugestehen, die ihm als Schöpfer zusteht. Wie gesagt, das kann ganz harmlos aussehen. Es geht um Menschen, deren Hauptsache im Leben sie selbst sind. Und plötzlich wird es auch für uns greifbar. Und Paulus sieht sich als der Erste. Damit will er keine zeitliche Rangfolge nennen, sondern er will deutlich machen, ich bin von allen der Schlimmste. Darüber habe ich schon lustige Gespräche geführt. Also lustig, weil ich dann immer schmunzeln muss. Weil ich das gerne so sage. Wisst ihr, ich bin der Schlimmste von allen. Manche sagen dann, ja, wenn du das sagst, dann nehme ich das immer nicht so ernst. Ne, deswegen sage ich es ja auch. Damit man es nicht ernst nimmt. Ich rede immer so, dass man bloß nicht drauf hören soll. Nein, und manche stören sich dran, ach, mach dich doch nicht immer selber so schlecht und so. Du machst dich schlechter, als du bist. Wer sagt das? Woher? Das habe ich schon meiner Kollegin früher im Labor gesagt. Die meinte, Matthias, du bist zu gut für diese Welt. Da habe ich schon gesagt, woher weißt du, wie es in meinem Herzen aussieht? Das ist eine interessante Frage. Das weiß doch, wenn überhaupt, ich weiß es ja nicht mal selber, aber wenn überhaupt, dann ich. Von niemandem kenne ich die Abgründe des menschlichen Herzens so wie von mir. Deswegen ist es angemessen, sich selber erstmal anzugucken. So hat Jesus das ja auch empfohlen. Wenn du meinst, der andere hat einen Splitter im Auge, dann bitte greif erstmal zu und hol den Balken aus deinem. Die Größenverhältnisse sind damals schon beschrieben. Sich selber wahrzunehmen ist äußerst entscheidend. Wer da begrenzt ist und nicht in die Tiefe sich selbst angucken kann, wird immer unbarmherzig mit anderen Menschen umgehen. Immer. Ob man es merkt oder nicht. Seine Gedanken muss er ja keinem verraten. Aber der wird nie verstehen, warum andere sich so blöde anstellen, dass es eigentlich auf gar keine Kuhhaut mehr geht. Das denkt man so lange, bis man merkt, du bist noch blöder. Deswegen gibt es ja auch ein Buch mal, das ein Amerikaner geschrieben hat, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Man kennt sich selbst hoffentlich am besten. Bei Paulus war es jedenfalls so. Und wenn ich danach frage, warum Christus für mich sterben musste, dann merke ich, wie schlimm es um mich steht. Denn was wir aus eigener Kraft leben, führt aus Gottes Sicht geradewegs in den Tod, in das Dasein ohne ihn. Und umso tiefer kann ich jetzt entdecken, wie Gottes Liebe ist, die mich da rausholt, die mich auch jetzt noch will, obwohl ich mich selber, wenn ich entdecken würde, was wirklich in mir los ist, mich vor mir ekeln würde. So kommen wir dazu, auch anderen Menschen ihre Schuld zu vergeben. Nur so. Und da gibt es für mich einen Grundsatz, den nenne ich immer mal wieder, für den Umgang mit anderen Menschen und auch in der Seelsorge. Manchmal haben mich Menschen auch danach gefragt, aber wie kriegst du das eigentlich hin? Ich erlebe und ich höre von keinem Menschen etwas, wozu ich nicht selbst auch in der Lage bin. Dass es in meinem Leben dazu nicht gekommen ist, das liegt daran, dass Gott mich durch verschiedene Umstände davor bewahrt hat. Aber an nichts anderem, ihr Lieben. Und deswegen kann ich das habe ich bei Paulus so auch total nachvollziehen können und deshalb mir auch angewöhnt zu sagen, du kannst sicher sein, dass Gott auch dir gnädig ist. Denn mit mir ist das auch. Das ist schon mal, schlimmer geht's nicht. Also ist er auch mit dir gnädig. Ja, das ist ein Satz, den kann man sich gerne merken. Und da kann man mal ein paar Jahre mit seinem Leben drüber nachdenken. Du bist viel schlechter, als du denkst. Ja, wir Menschen haben in der Regel eine zu gute Meinung von uns. Damit rede ich nicht über unseren Wert. Den machen wir zwar davon abhängig, ob wir gut oder schlecht sind. Gott nicht. Du bist viel schlechter, als du denkst. Und du bist viel geliebter, als du glaubst. Du bist viel schlechter, als du denkst. Und du bist viel geliebter, als du glaubst. Gott hat mit Paulus ein Exempel statuiert. Nicht zur Abschreckung, wie es normalerweise passiert, damit sich bloß keiner mehr ranwagt. Sondern ein Exempel, wie Gott sich über Menschen erbarmt, die er vernichten müsste. Und dass er mit seiner Liebe Menschen verändert, dass er mit echten Versagern neu anfängt und sie zu seinen Werkzeugen macht. Im damaligen Watergate, in der Watergate-Affäre um den US-Präsident Nixon, war einer seiner Berater Charles Colson. Der ging dann ins Gefängnis eine Zeit lang. Später, weil er im Gefängnis Jesus Christus kennengelernt hat, das haben ihm manche geglaubt und manche nicht, hat er sich in der Gefangenenseelsorge sehr stark betätigt, hat sogar eine Organisation aufgebaut dafür und hat einmal ein Gefängnis in Brasilien besucht, in dem bis heute die Rückfallquote bei etwa 10% liegen soll. 10% Rückfall der Gefängnisinsassen. In Brasilien und in den USA sind es 75%, in Deutschland mindestens 50% Rückfallquote, dort 10%. Und er fragte sich schon in den 90er Jahren, wie ist das möglich? Ich erhielt die Antwort auf diese Frage, schreibt er dann, als mich mein Begleiter zu der berüchtigten Zelle führte, in der früher Folterungen vorgenommen worden waren. Heute, sagt er zu mir, befindet sich dort nur noch ein einziger Insasse. Als wir am Ende des langen Flurs in dem Gebäude angekommen waren und er den Schlüssel in das Schlüsselloch stecken wollte, fragte er mich noch, wollen Sie das wirklich sehen? Natürlich, sagte ich ungeduldig. Ich habe schon Isolationszellen in der ganzen Welt gesehen. Da schob er langsam die schwere Tür auf. Und ich sah, wer sich da in der Folterzelle befand. Es war ein Kruzifix. Geschnitzt von den Insassen dieses Gefängnisses. Der Gefangene Jesus hängend am Kreuz. Er verbüßt dort seine Strafe für uns alle, sagte mein Begleiter leise. Dieses Kreuz, das von liebevollen Händen geschnitzt worden ist, bewirkt eine heilige Veränderung in den Menschen, die davor stehen bleiben. Es verkündigt die Chance eines Neuanfangs, schreibt Nixon. Eine Veränderung, die umfassender und tiefgehender ist als die kühnsten Träume der Menschheit. Und die, die vor diesem Kreuz gestanden haben und dem nachfolgen, der da gehangen hat, die breiten sein Königreich weiter aus. Ein Königreich, das niemals scheitern kann. Es leuchtet in die tiefsten Winkel der Menschen und in ihre Sinne hinein. Es ist ein Königreich der Hoffnung, das keinen Tod mehr kennt. Ein Königreich der großen Herrlichkeit und des ewigen Friedens. Und er wartete dann bei diesem, war da ja zu einem Gottesdienst eingeladen, bei diesem Gottesdienst darauf, dass er predigen sollte. Und seine Gedanken gingen zurück an all die Auszeichnungen, die er erhalten hatte. An den ganzen Einfluss, den er als Berater des Präsidenten vorher hatte. Man könnte sich drin sonnen. Und dann entdeckte er das, was ihm jetzt Menschen helfen lässt, ist die dunkelste Stunde seines Lebens, als er selbst ins Gefängnis kam, als deutlich wurde, was in Charles Colson steckt. Paulus schämt sich für seine Vergangenheit. Er lebt auch anders jetzt. Er redet nie von perfekt, sondern immer nur davon, dass er dieser Liebe folgt. Das ist immer willkommen, wenn deutlich wird, Mensch, du hast ihr wieder widersprochen. Da braucht man sich nicht gegen wehren. Da braucht man sich auch nicht so anstellen in Gemeinden, wenn irgendwo was kritisiert wird oder so. Warum stellen wir uns eigentlich immer so an? Weil wir meinen, jetzt fallen wir wieder runter. Dabei glauben wir doch eigentlich, angeblich jedenfalls, wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und am Kreuz wurde schon längst deutlich, dass wir gescheitert sind bis sonst wohin. Was soll denn jetzt noch schlimmer werden? Wir können die Fassaden abnehmen. Da, wo Menschen davon betroffen sind, kann ich auch und muss ich manchmal auch vor Menschen bekennen, was ich Furchtbares angerichtet habe. Das kann nötig sein, damit die es mir überhaupt glauben können. Ich habe im Vorbereitung der Predigt, ich habe das jetzt aber im Wesentlichen weggelassen, davon gelesen, dass es hier in der Nordkirche einen Pastor gibt, der mal ein Mädchen geheiratet hat, um eine Lebensversicherung abzuschließen und sie dann umzubringen. Das hat er auch getan. Dummerweise hat er die Versicherungspolice in seinem Hotelzimmer liegen lassen. Dadurch ist das Ganze aufgeflogen. Eigentlich galt es als Unfall. Der ist dann im Gefängnis zum Glauben gekommen, hat Theologie studiert im Gefängnis und ist Pastor, heute als Seelsorger unterwegs. Und da streiten sich die Gemüter drüber. Darf das sein? Darf einer, der Mörder ist, jetzt Seelsorger von Menschen sein? Das ist ja ein Extremfall, aber daran wird es deutlich, wenn nicht die Rede davon sein kann, was er getan hat und wie er da heute mit umgeht und wie ihm das heute leid tut, dann kann er es nicht. Aber jetzt geht's. Weil er die Verantwortung dafür übernommen hat. Und weil Jesus die Verantwortung dafür übernommen hat. Aber nicht, als ob wir uns im Voraus schon entschuldigen könnten damit. Sondern, weil er im Nachhinein daran zerbrochen ist. Es muss deutlich werden, dass es mir leid tut und dass ich so nicht weitermachen will. Sonst verspotten wir ja Gottes Gnade. Man kann keinen Bankräuber als Kassierer einstellen, wenn man nicht weiß, dass ihm sein Diebstahl auch leid tut. Es geht nicht. Und so kann auch nur jemand die Botschaft von Gottes Liebe glaubwürdig verbreiten, von dem man weiß, dass ihm seine schlechte Lebensführung an die Nieren geht und dass er sich von Gottes Liebe verändern lässt. Aber Gott macht seine Boten zu lebendigen Beispielen. Das ganze Leben spricht jetzt eben mit. Und deswegen müssen wir uns davor auch nicht verstecken. Ob wir nun Paulus sind oder nicht. Welchen Beruf auch immer wir haben oder in welcher Lage wir uns befinden. Solche lebendigen Beispiele will Gott aus dir und mir machen. Christsein bedeutet, sich an diesen großartigen Gott zu verschenken. Anders gibt es kein Christsein. Er hat uns das Leben doch überhaupt geschenkt. Paulus ist ein Modell. Typos steht da für Beispiel. Dass Gott mit Menschen arbeitet, die aus menschlicher Sicht nicht zu gebrauchen sind. Es hat mich noch nichts mehr getröstet in meinem Leben. Gott erachtet uns als wertvoll. Und das ist es ja, worüber Paulus staunt. Gott erachtet uns als wertvoll und gibt uns unfassbar große Bedeutung, dass er seinen Geist in diese zerbrechlichen Gefäße gibt und durch sie handelt. Das ist unfassbar. Bist du mal deshalb staunend stehen geblieben mit offenem Mund? Gönn dir das doch mal. Von diesem Gott ist Paulus einfach nur begeistert und darum geht es als drittes. Dem großen König ehren. Und das kann man jetzt merken. Ich hatte das Glück, nicht nur in meinem Studium, besonders in meiner Diplomarbeit, dass ich mich mit den ganzen Briefen von Paulus beschäftigt habe. Wo Paulus von seinem Leben redet, da redet er immer nur von Gott. Es gibt fast kein anderes Thema mehr für ihn. Von dem ist er begeistert, von seiner Liebe überwältigt. Für ihn soll sein ganzes Leben da sein. Und ihn will er ehren mit allem, was er ist und hat und kann. Paulus vergisst dabei nie, was er in seinem Leben angerichtet hat. Aber nicht, um sich damit zu quälen. Das ist eben der Unterschied. Wir sollen uns nicht mit unserer Schuld quälen. So gesehen sollen wir nie länger über unsere Schuld nachdenken, als es dauert, sie Jesus zu bekennen. Aber wir sollen uns warnen lassen. Du, so geht's nicht. Deswegen lässt Gott uns auch manches nicht vergessen. Aber was Gott vergibt, das ist vergeben. Paulus denkt nur immer wieder daran, weil er darüber staunt, wie barmherzig Gott mit ihm umgeht. Dass er dir auch das vergeben hat, ist ja unfassbar. Denn Paulus verdankt es sich nicht selbst, dass er nun als Gottes Mitarbeiter in der ganzen Welt die Botschaft der Liebe verbreiten darf. Er ist erfüllt mit Dankbarkeit gegenüber Gott. Und deswegen hat er auch keine Lust mehr, dauernd über seine Probleme nachzudenken. Dauernd an sich selbst zu arbeiten. Als ob wir uns schon irgendwie mal einen Millimeter anders bekommen haben. Also ich habe es reichlich probiert jetzt, 48 Jahre lang. Paulus hat auch keine Lust mehr, sich dauernd darum zu kümmern, dass er bei anderen gut dasteht. Er hätte seinen Dienst gar nicht ausführen können, sagt er. Paulus ist einfach begeistert von Jesus, der sein Leben für ihn gegeben hat. Und deshalb muss er jetzt dauernd über den nachdenken und nicht mehr über sich. Nicht mehr er selbst ist der Inhalt seines Lebens, sondern der Gott, der ihn mit seiner Liebe beschenkt, obwohl er gegen ihn war und sich nie um ihn gekümmert hat, wenn man es mal genau nimmt. Und das Größte im Leben von Paulus ist, dass dieser Gott etwas Großartiges aus seinem Leben macht und ihn als sein Werkzeug gebraucht. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Dabei geht es nicht darum, welche Vergangenheit dieser Mann hatte. Das lerne ich nicht, wenn ich mich selber angucke, sondern in der Begegnung mit Christus lerne ich das, wie gut er zu mir ist. Du kannst dich heute ganz in Gottes Hand legen. Das geht, du kannst es ihm sagen. Ich möchte auch dir ganz gehören. Mach doch aus meinem Leben, was du willst. Manchen stockt dabei die Stimme, weil sie es kaum aussprechen können, weil man davon ausgeht, Gott wird immer was machen, was ich nicht will. Da merkt man, dass du nur nicht erfüllt bist davon, wie großartig dieser Gott ist. Dann geh auf die Suche bei ihm, nicht bei dir. Du brauchst an dir nichts mehr verändern. Schaffst du sowieso nicht. Sondern nimm ihn vor die Augen. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dich so Gott in die Hand geben, dann kannst du ihm auch sagen, dass du ihm wieder zur Verfügung stehen willst, wo du vielleicht dein Leben in die eigene Hand genommen hast. Kannst ihn bitten, dir zu zeigen, wer du selber wirklich bist und wer er ist. Und darum, dass er dir ein dankbares Herz schenkt, das wahrnimmt, wie gut er zu dir ist. Das befreit zum Leben für Gott. Das macht Bankräuber zu Hauptkassierern. Wie Gottes Liebe greifbar wird. Gott will seine Liebe in deinem Leben zur Entfaltung bringen. Erst in dir und dann in anderen. Deshalb lass dir von ihm zeigen, wer du wirklich bist und wie er dich liebt. und wie er dich gebrauchen will, damit andere seine Liebe an dir und durch dich erkennen. Er ist es wert, dass wir ihn loben und ihm leben. Amen.